BR Heimat lesen.
Willkommen am Sonntagabend bei Heimat lesen. Auch heute geht es um einen ganz großen in der Riege der namhaften bayerischen Schauspieler, Karl Obermeier. Als Manni Kopfeck in der Serie Monaco Franze hat er sich an der Seite von Helmut Fischer in die Herzen der Fernsehzuschauer gespielt. Doch es wäre falsch, ihn darauf zu reduzieren. Mit feinen Nuancen in seiner Darstellungskunst, mit sparsamen Gesten und seiner altbayerischen Sprache hat er seine Figuren unnachahmlich charakterisiert. Mit den großen Schauspielern seiner Zeit muss er in einem Atemzug genannt werden. Gustl Beyerhammer, Ruth Drexel, Toni Berger, Fritz Strassner. Den Lebensweg Karl Obermeiers nachgezeichnet hat der Autor, Journalist und Biograf Roland Ernst. Mehr als 50 Stunden Filmmaterial hat er durchforstet und Zeitzeugen und Kollegen befragt und ein vielseitiges Porträt dieses bayerischen Ausnahmeschauspielers geschrieben. Hier in Heimatlesen haben Sie die Gelegenheit, dem Phänomen Karl Obermeier genauer nachzuspüren. Es liest Christian Jungwirth.
Ein herrlicher Doppelselbstmord. Karl Obermeiers erste Filmrolle hieß Ferdl. Leider widerfuhr diesem Film das gleiche Schicksal wie so vielen Debütfilmen später populärer Schauspieler. Er verschwand in der Versenkung. Die Handlung der TV-Komödie nach einem Stück von Ludwig Anzengruber mit dem schillernden Titel Doppelselbstmord, die im Bayerischen Rundfunk am 27. Oktober 1961 erstmals ausgestrahlt wurde, ist schnell erzählt. Zwei wie Romy und Julia können zusammen nicht kommen, weil beider Väter es nicht wollen. Dem Romeo, der in diesem Stück Poldi heißt, kommt eine spektakuläre Idee, als er hört, wie sein Vater laut aus der Zeitung von einem Doppelselbstmord vorliest. Die Boulevardpresse war auch schon im ausgehenden 19. Jahrhundert nicht ganz zimperlich und hatte selbstverständlich den Abschiedsbrief der beiden tragisch Verliebten abgedruckt. Poldi schreibt diesen Brief einfach ab und übergibt ihn der Frau des Krämers mit der Bitte, ihn an seinen Vater weiterzureichen. Poldi und seine Julia, die in diesem Stück Agerl heißt, verschwinden daraufhin kurzerhand. Das Dorf ist in Aufruhr. Die Bewohner suchen die beiden zukünftigen Selbstmörder, um sie von ihrer vermeintlichen Unglückstat abzuhalten. Aber natürlich versöhnen sich zum glücklichen Ende die verfeindeten Bauernfamilien miteinander und die beiden heiraten. Interessanterweise ist dieser Film, in dem Karl Obermeier eine wirklich unbedeutende Rolle spielte, das Remake eines bereits 1917 gedrehten Films, bei dem sogar eine Frau neben Jakob Fleck Regie führte, Luise Kolm. Sie gehörte zu den ersten Filmregisseurinnen der Welt. Karl Obermeier durfte immerhin bei seinem Filmdebüt Seite an Seite mit der ersten Garde bayerischer Volksschauspieler wie Ludwig Schmidt-Wildi, Maria Stadler, Willi Schultes, Gerhard Lippert und Maxl Graf mitspielen. Schauspielerkollegen, die ihn lange Jahre bei seiner Arbeit begleiten sollten. 1965 entstand als Produktion des Bayerischen Rundfunks ein weiterer Film mit einem derb bayerischen Einschlag, der bei den damaligen Fernsehzuschauern offensichtlich besonders gut ankam. Gerade wenn es um die Liebe ging, liebte man es, wenn es deftig zuging. Liebe, die bekanntlich durch den Magen geht, muss immer ein bisschen sein wie ein guter bayerischer Schweinsbraten. Richtig knusprig, dabei saftig, üppig bei den Beilagen und am Ende des Genusses ist doch so viel Freiheit im Bauch, dass das nächste Bier keine Sünde ist. Nach diesem Gusto war auch der alte Feinschmecker zubereitet. Die Verfilmung dieses Klassikers des Volkstheaters unter der Regie von Theodor Grädler entstand nach dem gleichnamigen Schwank von Ludwig Thoma und handelt von Blasius Kiermaier, einem Münchner Privatier, der zwar nicht mehr jung, aber dafür besonders erpicht auf junge Damen ist. Sein alter, in Berlin lebender Freund, Bankdirektor Poppendiek, schickt ihm seine Tochter, die München näher kennenlernen möchte. Doch preußische Pflichterfüllung und bajuwarischer, lebenshungriger Trieb kamen noch nie gut miteinander aus. Natürlich ist Blasius Kiermaier sofort in das junge Mädchen verschossen und er hat nur noch ein Ziel. Er will seine Heiratsgedanken möglichst schnell in die Tat umsetzen. Aber da hat er die Rechnung ohne das liebenswerte Fräulein Julchen gemacht. Natürlich taucht ein junger Mann auf, der schon lange in die schöne Berlinerin verliebt ist. Und der alte Schwerenöter hat das Nachsehen. Blasius Kiermaier wird fulminant von Michel Lang dargestellt. Auch hier sind wieder bayerische Volksschauspieler von Rang mit von der Partie. Neben Michel Lang, Ludwig Schmidt-Wildi, Max Grieser oder Maxl Graf finden sich Ernie Singerl und Luzi Englisch auf der Besetzungsliste und Karl Obermeier, der in einer Nebenrolle einen zweiten Soldaten spielt. Bei einer weiteren Verfilmung des Stücks im Jahr 1978 unter der Regie von Kurt Wilhelm mit nahezu der identischen Schauspielertruppe ist Obermeier allerdings nicht mehr auf der Besetzungsliste zu finden. Von vielen wurde Obermeier in diesen Nebenrollen vielleicht übersehen, jedoch nicht von den einschlägigen Regisseuren, die sich dem bayerischen Volksstück verschrieben hatten. In der Folgezeit trat er immer wieder als grantelnder, hinterlistiger, von seiner Umwelt leicht verunglimpfter junger Mann auf. Obermeier war in den Jahren ab 1961, ob er wollte oder nicht, auf dem besten Weg, ein Volksschauspieler zu werden, scheinbar abonniert auf bayerische Komödien. Doch gab es auch noch Rollen in einem anderen Genre für ihn? Und vor allem auch einmal Hauptrollen? Es gab kein festes Fernsehensemble wie beispielsweise in der DDR. Einer wie Karl Obermeier musste selbst den Weg vorzeichnen, den er gehen wollte. Eine Karriereberatung gab es nicht. Die Schauspielerei war im wahrsten Sinn des Wortes eine brotlose Kunst. Zumal das Kinosterben begann und dementsprechend auch weniger Filme produziert wurden. Andererseits blieb Obermeier vorerst eine Theaterkarriere versagt. Woran lag das? War er zu bayerisch, zu dialektbelastet und zu wenig ideologisch? Obermeier war weniger Künstler mit den entsprechenden Attitüden, vielmehr war er Handwerker und ein Könner seines Fachs. Wo konnte er sich präsentieren? Immerhin, seine Stimme fiel auf. Aber gaben ihm Caster und Produzenten auch ihre Stimme, wenn er für eine Rolle zur Wahl stand? Er musste heraus aus dem Korsett der typisch bayerischen Rollen, musste sich etwas erarbeiten, das für ihn zu einer Art Markenzeichen werden konnte. Und es kam auf ihn zu und sollte ihn Zeit seines Lebens nie mehr ganz verlassen. Polizist vom Dienst. Nichts ist dem deutschen Fernsehzuschauer so lieb wie ein ordentliches Verbrechen. Wo das Verbrechen die bestehende Ordnung in Frage stellt und in Mitleidenschaft zieht, sind jene gefragt, die diese Schieflage wieder in ein akzeptables Maß an Geradlinigkeit auf Linie trimmen. Polizisten machen die Welt nicht immer besser, aber sie verhindern, dass sie am Ende ganz aus den Fugen gerät. Es ist nicht verwunderlich, dass zu den ersten bayerischen Serien im deutschen Fernsehen, neben dem Komödienstadel, die ab 1961 ausgestrahlte Kriminalserie Funkstreife Isar 12 gehörte. Nun ja, Mord passiert in den 35 Folgen kein einziger. Die Fernsehwelt ist noch eine heile und Polizisten eben Menschen wie du und ich. Karl Obermeier erhielt in diesem gänzlichen schwarz-weiß gedrehten Streifen nie eine Rolle, auch keine kleine. Im Gegensatz zu seinen späteren Filmserienpartner Helmut Fischer, der hier in einer Episode den Polizeiwachtmeister Franz Stöckel mimte. Aber es blieb nicht bei der heute doch etwas behäbig erscheinenden Serie Funkstreife Isar 12. Bald erkannten die Fernsehmacher, dass in den meisten Zuschauern die klammheimliche Sehnsucht nach Verrat, Mord und Totschlag steckt. Und sie trugen dem Rechnung, mit der grausig genialen Idee, reale Verbrechen nachzuspielen. Das steigerte den Schauder und die Einschaltquoten. Bis heute. Mit den Serien Das Kriminalmuseum und vor allem mit Stahlnetz wurden Millionen vor die Geräte gelockt, flimmerten wahre Straßenfeger über die Bildschirme. Nicht jede Familie hatte ein eigenes Fernsehgerät. Man traf sich daher bei Freunden oder Verwandten, um sich dann voll und ganz gemeinsam dem Krimi-Fieber hinzugeben. In beiden Serien hatte Karl Obermeier kleinere Auftritte. Aber das war nur der Anfang, so wie für viele andere Schauspieler auch, die ihre TV-Karrieren mit Polizistenrollen begannen, wie beispielsweise die Brüder Elmar und Fritz Wepper. In Folge 16, Der Ring, die am 27. Juli 1965 erstmals ausgestrahlt wurde, trat Karl Obermeier zum ersten Mal in der ZDF-Fernsehserie Das Kriminalmuseum auf, als Polizist in einer Zwei-Sätze-Rolle. Er überzeugte offensichtlich als Typ, denn bereits drei Folgen später, in Die Brille, spielte er wieder als Streifenpolizist mit. Der mürrische, im besten Bayerisch seinen Dienst am Tegernsee versehende Beamte, großartig als sein Co-Schauspielpartner, der nonstop belfernde und grantelnde Parkwächter Ludwig Schmidt-Wildi, lässt trotz der klein angelegten Rolle schon alle obermeierschen Färbungen erkennen, die seine dargestellten Charaktere später so unverwechselbar und erkennbar machen würden. Den Kriminalkommissar in dieser Folge gab übrigens ein anderer mürrischer. Schauspieler Heinz Schubert, alias Ekel Alfred, der 10 Jahre zuvor noch bei Bertolt Brecht in dessen Berliner Ensemble gearbeitet hatte. 3 Folgen später, 1966 in Das Etikett, übernahm Obermeier wieder eine kleine Polizistenrolle. Seite an Seite mit mehreren Schauspielern, mit denen er später immer wieder vor der Kamera stehen sollte, so beispielsweise mit Max Grießer und Franziska Liebig. 1970 stieg er in der Episode »Wer klingelt schon zur Fernsehzeit?« immerhin zum Kriminalassistenten auf. Es sollte jetzt nur noch wenige Jahre dauern und Karl Obermeier würde eine Fernsehpräsenz bekommen, dass man ihn für einen Freund der Familie oder einen Nachbarn halten musste, der öfter mal zu Abendbrotzeit vorbeischaut. Für Obermeier blieb es, was seine Beteiligung an Krimiserien der späten 1960er Jahre betraf, nicht allein beim Kriminalmuseum, aber bei der Rolle des Polizisten, auf die er festgelegt zu werden drohte. 1966, in der Folge 21, Der fünfte Mann, der unregelmäßig laufenden ARD-Serie Stahlnetz, war er wieder ein Ordnungshüter. Offensichtlich lag der große Reiz dieser Serie für die Zuschauer darin, dass sie nicht fiktiv war, sondern, wie es im Vorspann, untermalt von der grandios melodramatischen Titelmusik von Ray Anthony, hieß, dieser Fall ist wahr. Er wurde aufgezeichnet nach Unterlagen der Kriminalpolizei. Verbrecher aus dem wahren Leben und Menschen, die aus der eigenen Nachbarschaft stammen könnten. Die Amerikaner hatten mit der Krimiserie Dragnet das Rezept für eine erfolgreiche Krimiserie vorgelegt und sogar noch die Titelmusik mit den markanten Paukenschlägen und Fanfarenstößen geliefert. Wieder mimte Karl Obermeier einen grantigen, dafür aber jetzt sportlich skifahrenden Polizisten. Seinen ersten Auftritt hatte er nach mehr als einer Stunde Filmlaufzeit. Man sieht ihn im Hintergrund, wie er im tiefen Schnee eine Spur entdeckt. Gejagt wird Dieter Frese, der fünfte Mann einer Einbrecherbande. Die Szenen spielen im Grenzgebiet zur Tschechoslowakei, wo sich Frese in einem einsamen Gasthaus versteckt hat. Im amüsanten Widerspruch zum spannenden Plot steht der vor sich hinmaulende Grenzpolizist Karl, dargestellt von Karl Obermeier. Seine missmutigen Kommentare zeigen einen geradezu valentinesken Beamten, der nur recht widerwillig die Verfolgungsjagd aufnimmt. In diesem Film fiel er auf. Wer einen Blick für Talent hatte, dem dürfte spätestens jetzt Obermeiers Können nicht entgangen sein. Und das lag nicht allein an seiner immer etwas abfällig wirkenden Mimik und seiner langsamen Sprachdiktion. Er hatte eine ungeheure Präsenz, sogar in Minirollen wie diesen. Wer konnte ahnen, dass er über 20 Jahre später, jetzt allerdings vom Streifenpolizisten aufgestiegen, in einer kriminalen Nebenrolle brillieren sollte? Diese Figur hatte allerdings im Gegensatz zu den Schauspieleranfängen jetzt einen unvergesslichen Rollennamen. Manni Kopfek. Pfingsten für Karl Obermeier. Es gibt Fernsehstücke, die sind komplett vergessen. Sie stauben in Archiven vor sich hin, sie sind wie ein herausgebrochener Stein eines antiken Simses. Doch genau dieses Stück ist es, das erst dem Tempel das verleiht, was ihn von einem profanen Bau abhebt. Dazu gehört auch der Film »Die Pfingstorgel« im Werk von Karl Obermeier, bei dem Kurt Wilhelm Regie führte. Wilhelm war nicht irgendein Regisseur. Er war bekannt für seine unglaubliche Präzision, wenn es um Charaktere und deren sprachliche Eigenheiten ging. Das Zusammentreffen von Kurt Wilhelm und Karl Obermeier in diesem Film hatte etwas Schicksalhaftes, denn in den folgenden 2 Jahrzehnten arbeiteten die beiden immer wieder zusammen und Karl Obermeier spielte unter ihm, seiner eigenen Einschätzung nach, seine bedeutendsten Rollen. Dabei ist Obermeiers Rolle in diesem Stück so winzig und übersehbar, wie sie nur sein kann. Aber bekanntlich heißt es ja, dass es keine kleinen und großen Rollen gibt, sondern nur kleine und große Schauspieler. Auf Kurt Wilhelm wirkte der Schauspieler Karl Obermeier jedenfalls. Für beide war es wohl eine Art Pfingsten, eine Offenbarung, von der beide profitieren sollten. In die Pfingstorgel, gesendet am 1. Mai 1965 in der ARD, geht es um nichts anderes als Geiz. In einer Zeit, in der Geiz noch nicht geil, sondern einfach nur sündhaft war, sorgen die reichen Bauern des Orts Maut dafür, dass die Kirche eine neue Orgel bekommt. Der Geizigste unter den Geizigen ist der Bürgermeister Zirngiebel, den das Schicksal so gerecht ereilt, wie es ihm gebührt. Ausgerechnet seine hübsche Tochter Gertrud verliebt sich in den mittellosen Musiker Ambros Flohreiter. Natürlich endet diese Moritat, wie sie enden muss. Die Liebenden bekommen sich und die Kirche eine neue Orgel. Karl Obermeier fällt unter den großen Volksschauspielern Namen wie Rudolf Vogel, Maxl Graf, Ludwig Schmidt-Wildi, Michl Lang, Alfred Pongratz, Fritz Strassner, Ernie Singerl und Karl Tischlinger nicht großartig auf. Im Abspann schreibt man sogar seinen Namen falsch. Karl Obermeier mit C. Das sollte ihm immer wieder während seiner Laufbahn passieren, so auch in der Ankündigung seiner Mitwirkung in »Jedem das Seine«, einem Hörspiel, das Obermeiers Bruder Hans 1968 geschrieben hatte. Eine besondere Rarität der Pfingstorgel ist sicherlich der Auftritt des Räuderjackel als Moritatensänger. Übrigens, wie Karl Obermeier ein Freisinger, zusammen mit den legendären Dellenhauser Musikanten. Die Zusammenarbeit mit Kurt Wilhelm sollte sich in den nächsten Jahren für Karl Obermeier mehr als auszahlen. Wilhelm gab ihm mehr als 10 Jahre später 2 Hauptrollen, in denen Karl Obermeier die ganze Bandbreite seines überragenden Könnens zeigen konnte. Als Martel in »Die Überführung« und als Rupp in der gleichnamigen Verfilmung des letzten Romans von Ludwig Thoma. Einmal Kleve und zurück. Als Obermeier 1966 im Alter von schon immerhin 35, reichlich spät also und erst 9 Jahre nach dem ordnungsgemäßen Abschluss seiner Schauspielausbildung, endlich das erste feste Theaterengagement erhielt, war er mit Kleve in der absoluten Provinz gelandet. Dahin kam niemand, der in der bundesdeutschen Theater- und Filmwelt etwas zu sagen hatte, um einen zu entdecken. Erst im Vorjahr hatte das Theater am Niederrhein eine neue Spielstätte bekommen. Sie war in einer hochmodernen Mehrzweckhalle mit versenkbarem Boden untergebracht. Eine Besonderheit dieses Theaters war, dass es wie ein Tourneetheater funktionierte. Mit seinen Inszenierungen bediente es die Orte und kleinen Städte, die in der weiteren Umgebung gelegen waren. Meistens wurde morgens geprobt und abends wieder gespielt, erinnert sich die Schweizer Schauspielerin Elisabeth Berger, die zusammen mit Karl Obermeier in »Der Kreidekreis« von Klabund auftrat. Das Stück ist nicht zu verwechseln mit Brechts »Der kaukasische Kreidekreis«. Klabund, der eigentlich Alfred Henschke hieß, war ein überaus erfolgreicher Theaterautor der 20er Jahre und eng mit Gottfried Benn befreundet, der auf ihn auch die Trauerrede hielt. Der Kreidekreis hatte bereits am 2. Januar 1925 in Meißen seine Uraufführung. Die Hauptrolle der Hai Tang spielte hier seine spätere erste Ehefrau, die sagenumwobene Carola Neher, eine der schönsten Schauspielerinnen ihrer Zeit. Ein Dreivierteljahr später sah man in dieser Rolle Elisabeth Bergner bei der Premiere am Deutschen Theater in Berlin. Im Theater am Niederrhein war es im Jahr 1966 eben nun die fast namensgleiche Elisabeth Berger. Auch in diesem Kreidekreis geht es wie bei Brecht um ein Gleichnis, nämlich das biblische Urteil des Salomo. Wer ist die wahre Mutter? Diejenige, die das Kind mit Gewalt aus dem Kreidekreis zieht, oder aber die, die es loslässt, um ihm keinen Schmerz zufügen zu müssen? Für Elisabeth Berger, damals noch keine 20 Jahre alt, war die Rolle eine wahre Herausforderung. Der Karl hat mir immer so geholfen. Er war immer gut gelaunt, hat mir immer Mut gemacht, beschreibt Berger die damalige Situation. Überhaupt sei ihr an Karl Obermeier aufgefallen, was er für eine unglaubliche Bühnenpräsenz bei gleichzeitiger Bescheidenheit besaß. Er gehörte eben nicht zu jenen Schauspielern, die vor allem in der Kantine oder beim Bier zu brillieren verstehen. Im Gedächtnis ist ihr geblieben, wie sonderbar der Karl mit seinem Bayernschädel als Chinese geschminkt aussah. Später habe sie sich immer sehr gefreut, ihn im Fernsehen zu sehen, denn selbst aus kleinsten Rollen holte er, wie sie es empfand, einen wirklich eigenen Charakter heraus. Doch es war nicht ihre einzige Zusammenarbeit. Sie standen auch gemeinsam in Barfuß im Park von Neil Simon auf der Bühne. Das Stück war seit Oktober 1963 am New Yorker Broadway erfolgreich gelaufen. So erfolgreich sogar, dass es 1966 mit Robert Redford und Jane Fonda verfilmt wurde und zeitgleich zu der Klever-Inszenierung auch im Kino lief. Die Geschichte wirkt heute eine Idee zu antiquiert, nett und unterhaltsam ist sie dennoch. Das frisch verheiratete Ehepaar Paul, gespielt von Jonas Fischer, und Corey, die von Elisabeth Berger verkörpert wird, will sich bereits am liebsten nach 2 Wochen wieder scheiden lassen. Der Grund ist verständlich. Sie ziehen in die erste gemeinsame Wohnung. Liebe beweist sich bekanntlich erst in der Krise. Diese Krise hier ist eine heruntergekommene Wohnung im Greenwich Village und die Nachbarschaft scheint nur aus bizarren Zeitzeugen zu bestehen. Corey befreundet sich zudem mit einem ihrer Nachbarn, dem sehr exzentrischen Lebemann Victor Velasco, und der wird in Kleve von Karl Obermeier gespielt. Sieht man sich das spätere Rollenrepertoire von Karl Obermeier an, so verwundert diese Rolle doch. Er muss umwerfend gewesen sein. Der Neuen Ruhr-Zeitung gefiel seine humorige Rolle eines feinschmeckenden Bohemsportlers und blessierten Dachsalonlöwen mit grandseigneuraler Männlichkeit besonders. Das Theater am Niederrhein bestand nicht einmal 30 Jahre. Von 1946 bis zu seinem Ende 1975 brachte es eine Vielzahl von Stücken heraus, alle unter der Intendanz von Josef Wirz. Wie Karl Obermeier hatte Josef Wirz zuerst eine Berufsausbildung abgeschlossen, um sich aus dieser Position heraus ins schauspielerische Gewerbe zu wagen. Als Intendant blieb er immer auch Schauspieler und galt als erster Kollege innerhalb seines Ensembles. Er war ein Alleskönner, der neben seiner Intendantentätigkeit auch die Verwaltung allein verantwortlich übernahm. Die Gehälter für die Schauspieler waren außerordentlich knapp bemessen. Aber das ist alles sehr lang her. Seit fast einem halben Jahrhundert hat Kleve kein eigenes Theater mehr. Selbst die jugendlichen Zuschauer von damals gehen langsam alle ins Rentenalter. Die meisten Schauspieler der Zeit sind schon vor Jahren gestorben. Für Karl Obermeier war die Spielzeit 1966-67 in Kleve gewissermaßen das Jahr eines Gauklers, eigentlich nicht mehr als eine Episode seines Lebensfilms. In Kleve wohnte er zur Untermiete und pendelte zwischen München bzw. Freising hin und her. Ein anstrengendes Leben. Aber endlich hatte seine Karriere ein bisschen mehr an Fahrt aufgenommen. Auf seinem Erfolgskonto ließen sich die Mitwirkungen in mehreren populären Krimiserien, seine Buchungen als Hörfunksprecher beim Bayerischen Rundfunk und nun auch sein erstes festes Theaterengagement sehen. Kleve war für Karl Obermeier allerdings nur eine Zwischenstation. Immerhin, hier am Niederrhein, in der Nähe der bundesdeutsch-niederländischen Grenze, konnte er üben und sich weiter ausprobieren. Aber schon nach einem Jahr verließ er das Theater und zog wieder Richtung München. Jetzt sollte seine Karriere richtig losgehen. Nach relativ kurzer Zeit also trennten sich schon die künstlerischen Wege von Elisabeth Berger und Karl Obermeier. Während die Schauspielerin in den nächsten Jahren mit dem Musical Hair und Donna Summer auf Tour ging, entwickelte sich Karl Obermeier zu einer geschätzten Größe im bayerischen Fernsehen. Bis dahin hatte er sein schauspielerisches Talent und sein handwerkliches Können nur in wenigen TV-Filmen und dies auch nur in winzigen bis winzigsten Rollen beweisen können. So in den sogenannten Krimiserien Das Kriminalmuseum, Stahlnetz und in der Krimi-Vorabendserie des Südwestfunks Gewagtes Spiel, wo er in der Folge Alles um eine Kuh aus dem Jahr 1964 neben Beppo Brehm, Michel Lang, Rosel Mayer und anderen einen namenlosen, jüngeren Dorfbewohner spielen durfte. Zugegeben, großartige, bisweilen skurril wirkende Kollegen und Könner ihres Fachs. Aber Karl Obermeier, dessen Talent ja schon von nicht wenigen erkannt worden war, blieb als Komparse Deluxe hier unauffällig. Immer diese Stimme. Es war offensichtlich nicht das Fernsehen, dem Karl Obermeier das erste feste Engagement in Kleve zu verdanken hatte. Vielmehr war es wohl der Hörfunk, denn seit 1958 war er beim Bayerischen Rundfunk als Sprecher anerkannt und als feste Größe immer öfter gebucht worden. Er galt als exakter Sprecher und angenehmer Kollege. Gerade das Letzte sollte man nicht außer Acht lassen. Sprecherarbeit war Knochenarbeit, gerade wenn live gesendet wurde. Tempo und Timbre mussten einfach perfekt sitzen. Die Ludwig-Thoma-Stücke »Die Hochzeit« und »Margit« markierten 1958 den Beginn dieser langsamen, aber am Ende doch fulminanten Karriere Obermeiers. Es folgte die Gauner-Saga »Neues« von Dicky Dick Dickens, von Rolf und Alexandra Becker, sowie weitere Hörspielproduktionen des Senders, wie zum Beispiel Georg Lohmeyers Stück »Wer Knecht ist, soll Knecht bleiben« im Jahr 1960. Dass dieser in Erinnerung an einen Rossknecht seines elterlichen Hofs verfasst hat. Am Ende war Obermeier bis zu seinem Tod im Jahr 1985 an sagenhaften 109 Produktionen des Bayerischen Rundfunks als Sprecher beteiligt. Am eindringlichsten hat er sich wohl mit der Hörspielserie »Die Grandauers und ihre Zeit«, die ab 1980 ausgestrahlt wurde, ins Ohrgedächtnis der Zuhörer eingeprägt. Als wirklicher Schauspieler, gar auf einer Theaterbühne, womöglich auf der Bühne eines Staatstheaters, war Obermeier Ende der 1960er Jahre also noch nicht etabliert. Ehrlicherweise muss man sogar feststellen, er war damals weit entfernt davon. Einem Kollegen von Karl Obermeier, Gustl Beierhammer, war ein ähnliches Schicksal widerfahren. Durch reinen Zufall kam der nicht mehr ganz junge Beierhammer auf Vermittlung von Therese Giese an die Münchner Kammerspiele. Die große Therese Giese, die ihn spielen sah, soll ihn nicht ohne Ironie gefragt haben: »Herr Beierhammer, wo haben Sie sich denn so lange versteckt?« Für Karl Obermeier ist Kleve nur eine Durchgangsstation gewesen und eher eine Art Probebühne. 1967 wurde sein erster Sohn Christian in München geboren. Karl Obermeier war Familienmensch durch und durch. Das ging für ihn nur in München. Hier gab es nicht nur gleich zwei Staatstheater, viele Film- und Fernsehproduktionsgesellschaften. München glänzte auch, neben Hamburg und West-Berlin, als führende Filmstadt. Mit Roger Fitz »Mädchen, Mädchen« 1967 oder »Zur Sache, Schätzchen« von Mel Spills im Jahr 1968 wurde die Stadt die Kulisse für die filmische Avantgarde des jungen deutschen Films in der ebenfalls noch jungen Bundesrepublik. München bedeutete für Karl Obermeier aber nicht nur ein Zuhause. Es bedeutete auch sprachliche Heimat und, zumindest der Theorie nach, eine Vielzahl von Möglichkeiten eines Weiterkommens, vielleicht sogar einer echten Karriere. Diese Vision sollte sich aber erst ein paar Jahre später erfüllen. Da war sich Obermeier zwar seines Könnens sehr bewusst, aber rechnen konnte mit diesem Durchbruch niemand. Er aber tat es.